Hey, ich möchte auch noch mal ganz kurz beten für die Predigt, okay? Danke, danke Jesus, dass du uns vorgelebt hast, wie wir leben dürfen. Danke für das Wort. Danke, dass wir es heute lesen dürfen. Danke, dass es lebendig ist, dass es in unsere Zeit hineinspricht, in unser Leben hineinspricht. Gott, ich bete, dass unser Herz einfach ganz, ganz weit ist heute, dass wir uns berühren lassen von dir. Es ist immer auch eine Verantwortung, die wir mit uns tragen, dass wir dein Wort in unser Leben hineinlassen, dass wir es zulassen, dass wir dir vertrauen, dass wir dir eine Chance geben. Und so bete ich Gott, dass dein Wort heute nicht leer zurückgeht, dass es unser Herz trifft und dass wir verändert rausgehen, Gott, dass wir eine Sache mitnehmen, die uns beschäftigt, die uns näher bringt zu dir, die dich sehen lässt in unserem Leben. Danke für dein wunderbares Wort. Amen. Amen. Hey, frag mal deinen Nachbarn, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Okay. Hat schon irgendjemand mal Plätzchen gebacken bisher? Plätzchen? Ja, gar nicht so viele. Okay. Also mich persönlich stört es ja, wenn es schon im Oktober Lebkuchen, Spekulatius, diese ganzen weihnachtlichen Dinge gibt, ja. Also Oktober, September, das ist falsch. Für mich persönlich, okay? Ich weiß nicht, wie es dir mal geht, aber ich würde sagen, man darf erst ab heute so ein bisschen adventlich werden. Nein, ihr darf es handhaben, wie es möchte. Wer hat schon Weihnachtsmusik? Weihnachtsmusik? Das ist falsch. Also erst Weihnachtsmusik ab ersten Advent, okay? Vorher verstehe ich es nicht. Aber sei gesegnet, okay? Mit der Musik. Und ich habe heute auch einen weihnachtlichen Bibeltext mitgebracht. Und ich hoffe, es ist okay, dass wir uns so langsam, ja, gehen in Richtung Advent. Nächste Woche ist erste Advent. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, der auch weihnachtlich ist. Und ich möchte gerne aus Matthäus 1, 18 bis 25 vorlesen. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seine Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Wenn du die Weihnachtsgeschichte hörst, liest, mitbekommst, dann weiß ich nicht, an welche Schlüsselfiguren du denkst. Man denkt natürlich an das Baby, ja, Jesus, so das Kind in der Krippe. Man denkt an Maria, man denkt vielleicht an die Weisen, man denkt an die Hirten. Aber ich glaube, dass es eine Person gibt, die uns nicht sofort in den Sinn kommt. Das ist Josef. Josef, der ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt und eigentlich neben Maria, ja, eine ganz, ja, ganz wichtige Rolle einnimmt in diesem Ereignis. Und Josef wird auch oft, weil er nicht zu Wort kommt, der vergessene Mann von Weihnachten genannt. Ja, aber heute ändern wir das mal. Ja? Deswegen sprechen wir heute über Josef. Und ich finde es cool, wenn wir mal reinschauen, weil Matthäus, der Schreiber von diesem Evangelium, der hat diesen Bibeltext verfasst und uns das auch so mitgegeben und erzählt diese Geschichte von Josef. Und ich glaube, er erzählt sie ganz bewusst, damit wir heute wichtige Aspekte in unserer Beziehung zu Jesus lernen. Ich glaube, heute steckt da was drin, anhand von Josef, das wir auch für uns nehmen dürfen, wo wir lernen dürfen. Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, der Arzt, ja, der hat ja ganz bewusst Maria auch in den Fokus gesetzt. Und Maria war auch sehr vorbildlich in der Nachfolge, in der Beziehung zu Gott. Und da durften wir auch ganz viele Sachen lernen. Und Matthäus, der bringt Josef in diesen Fokus. Und als wir, als wir Josef zum ersten Mal jetzt hier begegnen, in diesem Text, ne, hat er Schmerzen. Er hat Schmerzen, tiefe, emotionale Schmerzen. Ja, jeder von uns, der schon mal von jemandem irgendwie betrogen wurde, dem wir vertraut haben, weiß, wie sich das anfühlt, betrogen zu werden. Weiß, wie sich das anfühlt, irgendwie von einer Person, die nahe steht, ja, betrogen zu werden. Und das ist so ein Schmerz, das ist innerlich, emotional vor allem. Und so treffen wir hier Josef an in diesem Bibeltext erleben ihn ja als Mann, der da anscheinend betrogen wurde von Maria. Ja, er war mit Maria verlobt, einer jungen Frau. Eigentlich war er mehr als nur verlobt. Er war Maria schon versprochen. Ja, im ersten Jahrhundert umfasste das Heiraten so drei Phasen. In der ersten Phase war erstmal so ganz formell ein Zueinanderfinden, wo man sich so ein bisschen vorbereitet. Und dann gibt es, oder auch einander verspricht, dann gibt es aber diese zweite Phase, wo man die Verlobung nochmal rechtlich bindend macht. Das heißt, da gibt es eine zweite Phase, wo man nochmal so eine Brautgabe gibt und dann wird es rechtlich bindend, sogar in dieser Verlobungszeit. Und ab dann werden die auch schon Mann und Frau genannt. Und dann gibt es die dritte Phase, die Hochzeit, die große Feier, wo das Dorf zusammenkommt, wo man feiert, wo man dieses Brautpaar segnet. Und so waren Maria und Josef in dieser rechtlich bindenden Phase schon, in der Verlobung. Und in dieser Zeit, wenn man in dieser Zeit der Verlobung, dieser rechtlich bindenden Verlobungszeit mit jemand anderen fremd geht, ehebricht, dann ist man auch schon als Ehebrecher vor dem Gesetz gewesen oder als Ehebrecherin. Oder wenn jemand auch in dieser Zeit verstirbt, dann ist man auch Witwe geworden oder Witwer. War dieser Zustand gerade von Josef. Er bekommt mit, dass seine Maria schwanger ist. Und Josef war ja damit beschäftigt, wie so jeder andere Verlobte ein Haus zu bauen, vorzubereiten, sich drauf zu freuen, auf die Feier. Maria endlich sehnsüchtig zu erwarten, sagen, hey Maria, bald heiraten wir. Und das die letzte Phase ist dann. Und dann können wir zusammenleben. Und Josef war dabei, hat sich gefreut, hat die Tage gezählt. Und dann kommt da diese Nachricht, Maria ist schwanger. Und ich würde behaupten, Josef war tief verletzt. Er war Mensch. So. Ich glaube, das lässt ja nicht einen irgendwie so irgendwie kalt. Ja, okay, dann ist es halt so. Ich glaube, Josef war tief verletzt. So, wie konnte Maria das tun? Ihr selbst, ihn, für ihre Zukunft. Und so machte sich ja Josef Gedanken. Hey, die logische Erklärung ist, dass Maria dieses Verlobungsgelübde verlassen hat, nicht treu gewesen ist und ihn betrogen hat und Ehebruch begangen hat. Und müssen mal ein bisschen hineinversetzen in Josef, ja? Er ringt damit, was gerade passiert. Und ich finde es so spannend, weil hier jetzt Matthäus so ganz, ganz wichtige Aspekte reinnimmt, Bezug auf Josef, wie Nachfolge aussieht, wie Beziehung zu Gott aussieht. Weil Josef wusste ja noch gar nicht, dass der Heilige Geist das bewirkt hat in Maria. Er wusste noch gar nichts von diesem Geheimnis, von diesem Wunder. Und trotzdem lesen wir schon auch bevor er es wusste, wie er unterwegs war, dieser Josef. Die Bibel sagt uns, er war ein gerechter Mann in den wörtlichen Übersetzungen. Ja, Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Ein Gerechter. Er war in rechter Beziehung. Er war in Beziehung treu. Josef war ein treuer, aufrichtiger Mann. Er war aufrichtig gegenüber Gott. Diese Beziehung hat gestimmt, das lesen wir. Aber er war auch aufrichtig gegenüber seiner Frau. Und so beschreibt uns die Bibel, dass dieser Josef ein aufrechter Mann war, ein gerechter Mann. Und in einer aufrichtigen Beziehung stand. So hatte jetzt Josef dieses innere Ring. Okay, Gott, ich will dein Wort vertrauen und dein Wort sagt, und das lesen wir im 4. Buch Mose, Kapitel 5, dass wenn ein Verdacht auf Ehebruch besteht, dass diese Frau zum Priester gehen muss und sie muss dieses Wasser der Bitterkeit trinken, ja? Das könnt ihr alles nachlesen. Und wenn sie untreu gewesen wäre, dann würde sie krank werden von diesem Wasser und ihr Unterleib würde anschwellen und diesen Fluch tragen und sie würde ganz große öffentliche Schande erleiden. Und wenn sie nicht untreu gewesen wäre, dann würde sie nicht krank werden. Das heißt, es war im Bund, ja, im Volk Israel war das so ein Brauch. Hey, ich habe Verdacht auf Ehebruch, hier, jetzt geh zum Priester und trink mal von diesem Wasser. Und es ist ja, und wenn es bar wäre, dann wäre es ja öffentlich eine große Schande für die Frau gewesen. Und Josef ringt mit diesen beiden Sachen so. Ich will aber Maria nicht bloßstellen, haben wir im Bibeltext gelesen. Ich will sie nicht vor dieser Öffentlichkeit bloßstellen. Und er kämpft mit diesem Schmerz und fragt sich, wie kann ich jetzt hier rauskommen? Wie kann ich in dieser Beziehung, die ich habe, aufrichtig bleiben? Ja, weil er hat eine Sehnsucht, er hat eine Leidenschaft, Gottes Gebote zu halten. Es war seine Sehnsucht, Gott, ich will dein Gesetz auch bewahren, ich will es auch wirklich anstreben, ich will aufrichtig sein zu dir, aber ich will auch aufrichtig sein zu meiner Maria. Ich will sie nicht beschämen. Ich will heimlich zu ihr gehen, ich will die Scheidungsurkunde unterschreiben lassen und das soll keiner mitbekommen. Das ist mal Josef, ein feinfühliger Mann, der beides versucht hat, unter einem Hut zu kriegen. Das macht mich demütig, weil eigentlich beginnt ein Albtraum für ihn und in der Lage kann er über seinen persönlichen Schmerz hinausgehen und sagen, Gott, wie kann ich hier gerecht, wie kann ich hier richtig unterwegs sein? Und so erlebt er in dieser Beziehung zu Gott diese Spannung, ja, Wahrheit und Gnade, Gnade und Wahrheit. So, auch wir, wenn du Jesus nachfolgst, erlebst du die Spannung von Gnade und Wahrheit. Ja, Wahrheit, leidenschaftlich Gottes Willen, Gottes Gebote, Gottes Wort ernst zu nehmen, aber auch Gnade zu haben, dass ich das nicht alleine schaffe und dass andere Menschen das auch nicht alleine schaffen, dass man Gnade hat gegenüber sich selbst, aber auch mit anderen Menschen. Und so lesen wir hier oder sehen wir bei Josef genau diese zwei Aspekte, dass er beides gut vereint, dieser Mann. Und wir das von ihm lernen dürfen, in dieser Situation Gnade und Wahrheit zu leben. Er stand mit beiden Füßen fest auf beiden Seiten in dieser Spannung. Gnade und Wahrheit. Und es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, in so einer Situation beides zusammenzubringen. Und so glaube ich, dass es für uns aber ein Vorbild ist in dieser Sache. Dass wir nicht eines aufgeben, sondern dass wir beides gleichzeitig im Blick haben. Gnade und Wahrheit. Und während er sich damit mit sich ringt, ja, was er tun soll, erscheint Josef ein Engel des Herrn. Dann kommt der Engel ins Spiel. Und der Engel erscheint ihm in einem Traum, ja. Josef, anscheinend liegt es auch an dem Namen. Ja, Josef im Alten Testament hat auch Träume gehabt. Heißt noch jemand Josef hier, ja. Vielleicht träumst du auch. Also Josef, die träumen einfach gerne. Oder bekommen Träume, sagen wir es mal so. Und auch Josef bekommt hier so einen Traum und dieser Engel erklärt Josef, dass was sich gerade wie so ein Albtraum anfühlt eigentlich, dass es keiner ist. Sondern dass sich etwas in Marias Mutterleib, etwas Wunderbares entsteht. Ein Wunder, ein weihnachtliches Wunder entsteht im Mutterleib von Maria. Ein Geschenk, ein Geheimnis ja auch irgendwie. Gott ließ Josef nicht allein in seiner Angst, was er tun sollte. Josef war am Ringen, er war am Fragen, was soll ich machen? Aber Gott begegnet Josef und sagt, hey, ich offenbare dir was, ich spreche zu dir. Und Gott kam zu Josef und wie es auch bei uns tut. Gott spricht mit Josef, so wie er es auch mit uns tut. Ja? Wenn wir danach streben, gerecht sein zu wollen, wenn wir danach streben, ein aufrichtiges Leben zu führen, wenn wir danach streben, in der Beziehung zu Gott aufrichtig zu sein. So, Jesus sagt ja auch später, in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. So, Gott spricht zu uns, Gott kommt uns entgegen, so wie er auch hier Josef begegnet ist, kommt er dir entgegen, dass du nicht in der Dunkelheit umherirrst, dass er umherirrst, sondern dass du Klarheit bekommst, dass du Gottes Wort hörst, dass du seine Reden hörst. Das ist so, wie Gott mit uns umgeht, wie Gott mit uns redet. Er liebt es. Er liebt es, dass wir nicht in der Dunkelheit sind, sondern dass wir im Licht leben, dass wir zum Leben kommen. Und so verrät der Engel Josef dieses Geheimnis, dass Maria ihm nicht untreu gewesen ist. Und er sagt, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist? Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, okay? Logisch ist es nicht erklärbar. Manchmal müssen wir uns mal in die Person hineinversetzen in der Bibel. Josef war ein normaler Mensch. Wie reagierst du, wenn du sowas hörst? So, vom Heiligen Geist, ja, vom Heiligen Geist. Das ist die Erklärung dafür. Und vielleicht dachte irgendwie Josef an Genesis 1, so ja, der Geist Gottes schwebte über das Leere, es war Chaos, es war düster und eine Schöpfung entstand so, ja. Und vielleicht hat er sich daran erinnert und dachte, ja, bei Maria auch, der Geist schwebte und entsteht da was. So, das muss man ja auch mal irgendwie nachempfinden können oder versuchen, sich da rein hineinzuversetzen. Und der Engel bringt dies zum Ausdruck und sagt, hey, Josef, du sollst diesem Kind den Namen Jesus geben. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Ja, Jesus, griechisch, kommt vom Hebräischen, Josua, Jeshua, Jahwe. Jahwe ist Rettung. Der Herr rettet. Der Herr rettet heute auch noch. Ja, der Herr rettet heute. Und so sollst du ihn nennen, spricht der Engel zu Josef. Und dieses Baby kann nur Jesus heißen, denn Jesus ist genau dafür gekommen, um diese Welt zu retten. Um dich zu retten. Ja, um dich zu retten. Diesen Namen trägt Jesus, weil er der Retter der Welt ist. Der Retter der Welt, dein Retter, mein Retter, unser Retter. Der Engel sagt weiter, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Ja, und Josef, sein Volk, das Baby hat ein Volk. Israel ist sein Volk, das Volk des Kindes. Ich dachte, Jahwe, der Herr, ist der Gott. Wie hat das Kind ist ein Volk? Und so spricht trotzdem der Engel, ja, wörtlich auch, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Ja, er selbst, Gott selbst kommt auf diese Welt. Gott selbst rettet Menschen von Sünde, von der Trennung und schenkt neues Leben. Gott, der rettet. Und dann lesen wir weiter auch, dass Jesus auch Immanuel genannt wird. Immanuel, Gott mit uns. Gott mit uns. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und das ist das Geheimnis von Weihnachten. Ja, Jesus, Immanuel, ist im Leib der Jungfrau empfangen worden. Und Gott ist dieser großen Verheißung, sein Volk zu retten, treu geblieben. Er handelt auf eine Weise, die sich niemand hätte träumen lassen. Ja? Auch Josef, er hat diesen Traum und denkt sich, was passiert hier? Aber Gott verspricht, hat was versprochen schon im Alten Testament durch die Propheten und diese Verheißung wird wahr. Und dann sagt der Engel Josef, wie er dieses Geheimnis, dieses Wunder, diese Verheißung ausleben soll. Nimm Maria zur Frau, gib dem Kind den Namen Jesus. Ja, also eigentlich eine Umschreibung für, hey, adoptier das Kind. Josef, du sollst dieses Kind wie ein eigenes Kind lieben, du sollst es mit großziehen, du sollst es in dein Herz aufnehmen. Und Josef tut es. Das ist diese einzige Anweisung, die er bekommt. Hey, nimm Maria zur Frau. Ja, aber der Heilige Geist, wie funktioniert das? Unter großem Risiko hat Josef das dann getan. Und das ist auch was uns Josef hier lehrt über Nachfolge. An das, was im Augenblick nicht sichtbar ist, zu glauben und dann dieses Geheimnis zu leben, bedeutet ein großes Risiko einzugehen. Ja, wir Christen, wir leben ja auch, genau, wir sehen im Augenblick nicht die Dinge, die wir vielleicht sehen, die wir versprochen bekommen haben, die wir von Gott gehört haben. Und trotzdem ist es ja Kern unseres Glaubens, dass wir vertrauen. Dass wir sagen, Gott, ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir. So wie Josef hier dieses Risiko eingegangen ist, weil Er geht dieses Risiko der öffentlichen Schande ein. Was wird geschehen, wenn die Bürger von Nazareth anfangen, die Daten zu addieren? Ja, schauen wir mal, die Verlobungsfeier war am so und so und sie gebar das Kind so und so. Was ist da passiert? Ehebruch? Das heißt, Josef ging mit diesem Schritt, dass er das tat, ein großes Risiko ein. Er lief Gefahr, sein Gesicht in der Gesellschaft zu verlieren. Und das gilt ja auch für uns, ja, dieses Geheimnis, dieses Empfängnis, dass die Jungfrau schwanger wurde, die Geburt von Jesus, das passt in unsere moderne, postmoderne Zeit nicht rein. Glaubst du wirklich an die Jungfraugeburt? Sag mal, wo kommst du denn her? Ja, ihr Christen. Das war damals auch nicht anders, okay? So, wenn Josef das erzählt hätte, ja, was ist, Josef, come on, bleib mal auf dem Boden, erzähl mal die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob dir die Frage schon gestellt wurde. Wie kannst du daran glauben? Wie kannst du an sowas glauben? Ja, das Wort wurde Fleisch. Was glaubt ihr? Dreieinigkeit. What? Das passt nicht in unsere Zeit hinein. Und wir gehen, wenn du gläubig bist, du gehst ein Risiko ein. Du gehst ein Risiko ein, dass du öffentlich bloßgestellt wirst. Aber das ist Teil des Glaubens. So wie Josef hier dieses Risiko eingeht, öffentlich bloßgestellt zu werden, ist er uns hier ein Vorbild zu sagen, dass ich verstehe dieses Geheimnis nicht, ich verstehe dieses Weihnachtswunder nicht, aber Gott, ich vertraue dir. Und wenn Josef sich auf dieses Geheimnis einlässt, läuft er ja auch Gefahr, seinen Lebensstil radikal zu ändern. Es ist ja immer so, wenn wir neue Beziehungen eingehen, wenn Familie dazukommt, es ist immer ein Risiko. Aber gerade für Josef war es nochmal in seiner Kultur nochmal risikoreicher, weil da hing alles vom Ruf, vom Charakter ab. Ja, Josef war ein ehrlicher, aufrechter, ein treuer Mann. Er war dafür bekannt und er hat sein Geschäft aufgebaut als Zimmermann. Und jetzt nimmt er Maria zu seiner Frau, obwohl das nicht zusammenpasst mit den Daten und Jungfraugeburt. Und das tat er. Er glaubte dem aus menschlicher Sicht Ungewissen. Er handelte danach und ging dabei dieses Risiko großer Veränderungen in seinem Leben ein. Werden wir das auch tun? Werden wir das Risiko auf uns nehmen? Wenn Jesus in unser Leben tritt, können wir nicht erwarten, dass alles so bleibt, wie es war. Ja, wenn du Jesus ernsthaft nachfolgst, erwarte, dass Jesus dein Leben auf den Kopf stellt. Jetzt nicht nur einfach willst, sondern weil er einen Plan hat mit deinem Leben. Weil er Dinge verändern will, weil er dich zum Licht setzt, weil er eine Berufung hat für dich, weil du diese Welt verändern sollst zum Positiven. Weil er mit dir einen Weg gehen möchte, dass du ein Licht in dieser Welt bist. Und das ist Risiko, und das ist Veränderung, das ist so, Gott, ich habe mein Leben doch gelebt, es war alles super, alles geordnet, und jetzt kommst du, ja, jetzt kommt er, und er stellt dein Leben auf den Kopf. Manchmal müssen wir es auch mal zulassen, dass Jesus unser Leben auf den Kopf stellen darf, dass wir rauskommen aus dem Ungewissen, dass wir rauskommen aus dieser Sicherheit auch, und dass wir rauskommen aus, ich halte alles fest, ich habe mein Leben schon geplant, sondern Gott, du sprichst in mein Leben hinein, so wie bei Josef, und ich weiß nicht, was kommt, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Werden wir auch dieses Risiko auf uns nehmen, dass unser Leben verändert wird, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt? Und seine Anwesenheit in unserem Leben beginnt alles zu verändern. Er ruft uns zu einer anderen Art des Seins und des Lebens auf. Ja, das ist, Jesus kommt in dein Leben, er zieht ein, er liebt es, dein Leben anzupacken und Dinge zu verändern, zum Besten. Ja. Und manchmal dreht sich alles komplett anders und du denkst so, okay Gott, hier, ich weiß nicht, was du machst, aber ich vertraue dir. Das Wunder von Weihnachten anzunehmen und es zu leben bedeutet, offen dafür zu sein, dass unsere persönliche Welt auf den Kopf gestellt wird. Ja, das Wunder von Weihnachten anzunehmen und es zu leben bedeutet, offen dafür zu sein, dass unsere persönliche Welt auf den Kopf gestellt wird. Ja, aber das löst eine Angst aus in uns. Das löst vielleicht auch eine tiefe Angst aus. Und eine Angst, die notwendigerweise mit dem Risiko einhergeht. Wenn wir Risiko eingehen, dann ist da immer irgendwo Angst mit drin. Ja, ich weiß nicht. So sind wir Menschen, gestrickt. Und jedes Mal, wenn wir etwas riskieren, auf welcher Ebene auch immer, schwingt ein wenig diese Angst mit, wie das Ganze ausgehen wird. wir wissen es vielleicht nicht genau. Und dann haben wir diese ängstlichen Gedanken. Und ich will sagen, hey, es ist okay. Es ist okay, wenn man ein Risiko eingeht im Glauben, ist es okay, dass eine Angst mitschwingt und du nicht genau weißt, wie es ausgeht. Ein deutscher evangelischer Theologe hat Folgendes über das Wesen des Glaubens formuliert, das finde ich sehr treffend. Der Glaube ist eine Offenheit für die Zukunft. Ohne dass wir die Zukunft im Detail ausbuchstabiert haben müssen, folgen wir Jesus, glauben wir Jesus. Aber genau das löst Unsicherheiten und Ängste in uns aus. Hast du jemals Momente des Zweifels auf deinem Weg mit Jesus gehabt? Ja, ich würde behaupten, wenn du gläubig bist, könntest du es ja sagen. Ja, du hast gezweifelt. Ich zweifle manchmal, ja, vielleicht für einen Bruchteil einer Sekunde an bestimmte Dinge. Hin und wieder tauchen Gedanken auf, was ist, wenn es nicht so ist, wenn ich falsch gehört habe von Gott oder was ist, wenn das gar nicht stimmt, was ich hier glaube. Ja, selbst ein gläubiger Mensch hat Momente des Zweifelns. So, Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifeln, ja, es ist die Entscheidung zu vertrauen. Man kann vertrauen, auch wenn man zweifelt. Man kann vertrauen, auch wenn man die Zukunft nicht kennt. Man kann vertrauen, wenn man nicht alle Puzzleteile sieht. Man kann vertrauen, wenn du nicht alles ausbuchstabiert hast. Auch wenn unser Glaube manchmal mit dem Gefühl des Kontrollverlustes verbunden ist, weiß der Glaube, dass Gott uns nirgendwo anders begegnet, als gerade dort, wo aus unserer menschlichen Sicht nichts ist. Auch wenn unser Glaube manchmal mit dem Gefühl des Kontrollverlustes verbunden ist, weiß der Glaube, dass Gott uns nirgendwo anders begegnet, als gerade dort, wo uns aus unserer menschlichen Sicht nichts ist. Du siehst es vielleicht nicht, was Gott tut in deiner Zukunft. Du siehst was Gott vorhat mit dir. Aber genau da, wo du nichts siehst, wo du das nicht sehen kannst, da kommt Gott hinein und sagt, hey, ich nehme dich an die Hand. Vertrau mir. Ich mache es gut. Ja? Ich führe dich, ich leite dich. Der große Wendepunkt im Leben ist der, an dem wir sagen, ich weiß nicht, wie sich die Zukunft gestaltet, aber Jesus, ich glaube dir. Das ist der große Wendepunkt. Vielleicht muss man den Satz auch öfter sagen. Das war der Wendepunkt bei Josef, als er gerungen hat mit dem, was passiert ist und wie er sich jetzt mit Maria umgehen soll. Und dann spricht der Engel des Herrn, spricht Gott hinein in sein Leben und dann es wendet sich etwas, weil Gott gesprochen hat. Josef hat diese paar Sätze bekommen, ja, der Heilige Geist, du sollst den Namen Jesus geben und sollst Maria zur Frau nehmen. Mehr hat er nicht bekommen. Aber der Wendepunkt war, dass er dem geglaubt hat. Okay, ich weiß nicht alles. Ich weiß nicht, Gott, was du hier vorhast mit meinem Leben, mit unserem Leben. Aber ich glaube dir. Ich glaube dir. Hey, wo ist dein Wendepunkt? Ja, vielleicht bist du heute hier und du hast gar keine Beziehung zu Gott. Du bist auf der Suche. Ja, du bist gekommen. Du wurdest mitgebracht, hast uns gesehen online, hast das Gebäude gesehen. Hey, wenn du hier bist und du keine Beziehung zu Jesus hast, dann kann dein Wendepunkt heute sein, dass du Ja sagst zu Jesus. Dass du den Retter annimmst. Jesus, der Herr, der rettet. Gott, der dein Leben rettet. Dein Wendepunkt kann heute genau das sein, dass du Jesus dein Leben gibst. Und das ist dein größter Wendepunkt in deinem Leben. Dann wirst du merken, wow, ich bin befreit. Ich habe ewiges Leben. Ich habe das Leben. Ich habe einen Sinn. Ich habe einen Gott, der an meiner Seite ist. Was ist dein Wendepunkt? Vielleicht bist du heute hier und dein Wendepunkt sieht ganz woanders aus. Vielleicht ein Bereich deines Lebens, wo du Gott zugehört hast, wo du Gottes Reden wahrgenommen hast, wo du sein Wort gelesen hast und denkst du, Gott, ich lese das hier oder ich habe das gehört, aber die Zukunft ist mir viel zu ungewiss. Du musst mir viel mehr liefern. Mehr Details, Gott, okay? Mehr das große Bild. Zeig mir bitte alles, was du vorhast mit mir. Und Gott sagt, nein. Vertraue mir in dem, was ich dir mitgebe. Ist das dein Wendepunkt heute? ein Bereich deines Lebens, wo du genau weißt, da hat Gott hineingesprochen. Das will Gott von mir. Da hat Gott was auch vielleicht Berufung hineingesprochen. Du ringst mit dieser Berufung, weißt nicht, ja Gott, du hast gesagt, ich werde mal das oder ich soll mal dahin gehen, aber ist mir alles zu unsicher. Aber wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann gib Gott eine Chance. Mach es zu deinem Wendepunkt. Mach es zu deinem Wendepunkt. Vertraue ihm. Ja? Ich weiß nicht, wie sich die Zukunft gestaltet, aber ich glaube dir, Jesus. Und Josef, dieser Zimmermann, der hat keine Ahnung, wie sich seine Zukunft mit Maria und mit dem Kind gestalten wird. All seine Pläne für die Zukunft haben sich geändert. Nichts mehr wird so sein, wie er es geplant hat. Und alles, worauf er sich stützen kann, ist ein Wort von Gott. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und nimm Maria zu deiner Frau und nenne es Kind Jesus. Mehr hat er nicht bekommen. Und ich frage mich manchmal sind wir vielleicht so in unserer Sicherheit drin, in unserer Komfortzone, dass wir einfach nicht raus wollen und nicht uns von Gott rufen lassen. Aber er sagt, vertrau mir, das ist Glaube. Glaube ist Vertrauen, auch wenn du die Zukunft nicht kennst. Und so dürfen wir Josef zum Vorbild nehmen. Was spürst du, was Gott in deinem Leben vorhat? Wo schwebt der Heilige Geist über dir? Okay? Welchen Traum träumt Gott in dir? Wie bei Josef, ja? Welchen Traum träumt Gott in dir? Eine Frage, die du wahrscheinlich heute nicht so schnell beantworten kannst. Aber nimm die Frage mit. Der Engel des Herrn erschien Josef im Traum. Und ich möchte mal was übertragen sagen, ja? Welchen Traum träumt Gott in dir? Wo ruft er dich aus? Wo hat er zu dir gesprochen? Wo ist ein Wendepunkt? Wo darfst du ihm neu vertrauen? Wo darfst du zu ihm kommen? Wirst du dich auf die Ungewissheit einlassen und hinter Jesus in die Zukunft gehen? Wirst du Immanuel, Gott, mit uns vertrauen? Hey, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Du weißt es auch nicht. Ja? Ich weiß das Endergebnis. Jesus kommt wieder. Er ist Sieger. Amen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie mein Morgen aussieht. Ich weiß nicht, wie meine nächste Woche genau aussieht. Vertraust du Gott darin, dass er dich da leitet und dich hinführt. Er weiß es. Er bestimmt mein Leben und meine Zukunft. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ich finde diese Weihnachtsgeschichte über Josef, finde sie klasse. Ich finde, Josef hat uns ganz viel gezeigt oder zeigt uns ganz viel, was Nachfolge, was Beziehung zu Gott ausmacht. Ja, wo er als Gerechter unterwegs ist, wo er aufrichtig ist in den Beziehungen, wo er mit Gnade und Wahrheit ringt, wo er beides vereint, aber wo Gott auch in sein Leben hineinspricht und sagt, Josef, du weißt nicht alles, was denn passiert, aber hier, ich sag dir eine Sache, vertrau mir, geh in die Zukunft. Das klingt zwar richtig, richtig komisch, das klingt zwar richtig unlogisch, das klingt zwar richtig geheimnisvoll, aber vertrau mir, vertrau mir, vertrau mir. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und er heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Und die Welt wird ihm ewig dankbar sein dafür. Komm, lass uns doch gemeinsam aufstehen, wenn es möglich ist. Wir haben hinten den Gebetspunkt. Ich lade dich herzlich ein, dass du zum Gebetspunkt gehst, wenn du etwas mit Gott in Ordnung bringen möchtest, wenn du Gott zum ersten Mal in dein Leben aufnehmen möchtest, wenn du einen Bereich deines Lebens mit Gott besprechen möchtest, geh zum Gebetspunkt. Wo ist dein Wendepunkt heute? Wo ist dein Wendepunkt in deinem Leben? Welchen Traum träumt Gott in dir? Vielleicht ist ein Gebet heute, dass du erneut sagst, Gott, ich lege mein Leben in deine Hände, meine Zukunft lege ich in deine Hände. Vielleicht ist das ein Punkt, der dich heute trifft, wo du ganz, ganz viel selbst versuchst zu gestalten, wo du ganz, ganz viel selbst versuchst, dein Leben zu planen. Und das ist okay, das ist gut. Aber wie viel Glauben steckt darin? Wie viel Glauben steckt in deinem Leben gerade? Glaubst du Jesus überhaupt? Vertraust du ihm überhaupt, dass er Dinge in deinem Leben bewirken kann, dass er Dinge in deinem Leben verändern kann, dass er dir Neues zeigen kann, dass er dich leiten kann? Wie sehr bist du mit dir selbst und in dir selbst beschäftigt und versuchst, Dinge logisch zu sortieren? Und wie viel Glauben steckt da drin? Darf ich uns einladen als Gemeinde, dass wir ganz neu einfach unsere Zukunft, unsere persönliche Zukunft, unsere persönliche Welt, aber auch unsere Gemeindezukunft, dass wir sie einfach mal nochmal in Gottes Hände legen. Ja, Jesus baut seine Gemeinde, er kümmert sich, und trotzdem ist es immer wieder unsere Aufgabe, unsere Verantwortung zu sagen: Jesus, sprich du hinein, wir möchten dir vertrauen, möchten gehen. Manchmal ist es vielleicht nicht viel, was wir hören, aber Gott, wir vertrauen dir. So, hey, das, was du gerade mitgebracht hast, hey, wenn du magst, komm, wenn du magst, das musst du nicht tun, aber wenn du magst, heb deine Hände. Wenn das dich angesprochen hat, Gott, ich möchte dir neu vertrauen. Ich möchte neu glauben, ich möchte neu dir zutrauen, dass du meine Zukunft in deiner Hand hältst. Komm, heb doch deine Hände als Zeichen, wenn du es möchtest. Sprich hinein in unser Herz. Gott, komm mit deinem Traum in mein Leben hinein. Gott, komm mit deinem Traum in unsere Gemeinde hinein. Jesus, wir vertrauen dir. Wir vertrauen deinem Wort. Wir vertrauen dir, das, was du sprichst. Wir möchten daran festhalten. Wir möchten offen sein, Gott, für diese Zukunft, die du bereithältst. Wir möchten dieses Risiko eingehen. Möchten immer wieder auch Zweifel ablegen und ganz neu sagen: Wir vertrauen dir, wir vertrauen dir. Gott, ich bete auch da ganz persönlich, wo Menschen persönlich gerade da stehen und sage: Ich habe in meinem Leben etwas, wo ich Gott mein Vertrauen darf. Gott, komm hinein. Gott, füll diesen Bereich mit deiner Liebe. Sprich da hinein. Leite und führe uns, Gott. Leite und führe. Ich weiß nicht, wie die Zukunft sich zusammensetzt. Ich weiß nicht, was passiert. Aber Gott, du weißt es. Deswegen vertraue ich dir. In Jesu Namen. Amen.